Also einen Teil meiner Predigt habe ich gerade schon gesungen. Es gab ja, glaube ich, mal eine Zeit früher, da wurden die Predigten gesungen, allerdings dann auf Lateinisch. Das lasse ich lieber. Latein war nie so mein Ding. Es hat ja mal einen Lehrer gegeben, der versucht hat, mir das beizubringen, aber der ist gescheitert. Ja, ist heute besonders an dieser Predigt. Ich habe die schon ein paar Mal gehalten. Es sitzt sogar jemand hier, der die schon mal gehört hat. Aber, also bei mir ist ja auch über denselben Text jede Predigt anders. Aber diesmal ist es ganz, ganz ausgeprägt. Die hat sich immer mehr verändert im Laufe der Zeit. Bin mal gespannt, ob heute die fünfte Variante kommt. Denn manchmal passiert das, dass einem im Predigen, also man hat sich vorbereitet, gar keine Frage, und hat sich seine Gedanken gemacht, aber plötzlich werden einem in dem man predigt, noch wieder Dinge bewusst, Dinge deutlich. Meine Frau hat mal gesagt, die zweite Predigt ist bei mir immer die bessere. Also herzliche Einladung zum Abendgottesdienst, wenn es den gibt. Heute gibt es keinen. Da ist zwar das Rahmenprogramm etwas schmaler, aber nach Aussagen meiner Frau, die predigt besser. Zumindest wenn ich dran bin. Ja. Es geht um Licht und Schatten. Ich knüpfe an einer Predigt, die ich an Weihnachten hier gehalten habe, über den Anfang des Johannesbriefes. Und der dritte Abschnitt daraus, den finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und da habe ich gesagt, naja, man macht ja jetzt nicht eins und drei, dann macht man zwei auch. Also war die Predigt für heute eigentlich Lückenbüßer, weiß nicht, wie man das nennen soll, Disziplin, dass man nicht einfach nur hoppelt, sondern wenn man sowas macht, dann schön Schritt für Schritt. Kann man sich denken, wie man will, aber es war jedenfalls nicht, dass ich von vornherein gesehen habe, gewusst habe, in die Richtung geht das. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass die sich so entwickelt hat. Der erste Johannesbrief ist ein Brief, der mich fasziniert, weil Johannes teilweise eine fast brutale Schärfe an den Tag legt. Werden wir auch in unserem Text merken. Wenn wir weitermachen, dann kommen wir irgendwann auch an den Vers zum Beispiel. Wer sagt, er liebt Gott und hasst seinen Bruder, und dazu muss man jetzt wissen, hassen in diesem Sinn heißt auch, dem sein Bruder gleichgültig ist. Nicht nur der, dem das Messer aufgeht in der Tasche, wenn er den sieht, sondern auch wenn ihm der Bruder egal ist. Also wer sagt, er liebt Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Ich weiß nicht, wer von euch predigt auch schon mal oder hält Hauskreis oder Bibelstunde. Hättet ihr euch getraut, das so zu sagen? Ich weiß nicht, ich hätte mich wahrscheinlich nicht getraut, wenn es da nicht stehen würde. Und diese Deutlichkeit von Johannes überhaupt, also Lügner kommt öfters vor. Ja, also auch in dem Text, der dann als nächstes von mir vorbereitet wird, den ich gerne auch beim Abendmahl zitiere. Oder aus dem Kontext zitiere ich, da heißt es auch, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und wir machen Gott zum Lügner. Solche Aussagen stehen da. Also der nimmt tatsächlich kein Blatt vor den Mund. Der erste Johannesbrief ist sprachlich sehr einfach. Also wer mal Griechisch lernt, 1. Johannes eignet sich wirklich als Übungstext, weil man den so Wort für Wort einfach übersetzen kann. Aber theologisch hat der es ganz gewaltig in sich. Und ja, den zweiten Abschnitt, die Verse 5 bis 7. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Vielleicht habt ihr das noch im Ohr, vielleicht auch nicht, aber das war ja, was wir von Anfang an gehört haben, was wir gesehen haben, was wir betastet haben mit unseren Händen vom Wort des Lebens. Das verkündigen wir euch. Und jetzt kommt sozusagen der Inhalt. Also der ganze erste Text, den wir an Weihnachten uns angeguckt haben, hatte zur Aussage, ich war dabei, ich habe es von Anfang an mitbekommen. Und deswegen auch hier. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben. Ja, also das ist die Botschaft, die wir von Jesus gehört haben. Ich wünschte, ich könnte das auch mal sagen. Das, was ich euch hier gerade predige, das habe ich live, direkt von Jesus gehört. Ich hoffe, dass sein Geist daran mitgewirkt hat, als ich das vorbereitet habe oder überhaupt gewirkt hat. Aber dass ich jetzt sagen könnte, das hat Jesus mir selber so persönlich gesagt. Ich hoffe, dass er es umsetzt, dass er es lebendig macht. Aber Johannes sagt, das, was ich euch gesprichtet habe, schon persönlich, was ich euch jetzt schreibe, das habe ich von Jesus selber gehört. Und nicht nur in langen Predigten, sondern Johannes war mit Jesus unterwegs. Er hat diese Botschaft buchstäblich mit Jesus erlebt. Ja, das ist ja was ganz anderes. Ich meine, ich sage schon mal, spielt mal mit jemandem Fußball und ihr lernt ihn kennen. Genauso gut kann man auch mit jemandem eine schwierige Arbeit machen. Wir haben mal einem Dozenten beim Tapezieren geholfen, nun war der Ami. Solange alles klappte, haben wir Deutsch geredet. Sobald es schwierig wurde, ging es auf Englisch weiter. Ja, also dann kommen so bestimmte Momente, wo man plötzlich sich nicht mehr beherrschen kann, nicht mehr zusammenreißen kann, sondern dann kommt raus, was in einem drinsteckt. Ja, also es klappt beim Arbeiten, das klappt beim Fußballspielen auch, wunderbar. Wir hatten mal einen Kollegen, der hat also Vollgas gegeben. Wahnsinn, der hat uns alle schwindlig gespielt und nach 10 Minuten war die Luft raus. Dann habe sogar ich dem den Ball abgenommen und ich kann kein Fußball spielen. Ja, sagt was über den Charakter, so hat er auch gearbeitet. Also ganz unterschiedlich. Und Johannes hat Jesus erlebt in allen möglichen Lebenssituationen. Der weiß, wovon er redet. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Ja, also das ist ein Wortspiel eigentlich im Griechischen. Man könnte sagen, die Kunde, die wir verkündigen, die Botschaft, die wir botschaften, die Nachricht, die wir benachrichtigen, das ist das, was wir euch von Jesus weitergeben. Das ist unser Auftrag. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und dieses Wortspiel, von dem kommt das Wort Engel, Angelos. Der Angelos ist der Bote, ist der Botschafter. Ja, also wir sind sozusagen die Engel, die euch das weitergeben, die Botschafter, die euch das weitergeben. Und also wir sind die Verkündiger, die die Kunde verkündigen. Da haben wir das Wort. Das Wortspiel komplett mal im Deutschen, wenn auch mit etwas alten Worten. Und jetzt kommt es zum Inhalt. Das ist die Botschaft, dass Gott Licht ist und in ihm ist keine Finsternis. Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, ja, ist doch nichts Neues, ist doch klar. Ja, Gott ist Licht, Gott hat das Licht geschaffen. Selbst das geschaffene Licht, das kommt letztendlich von Gott. Das kann man sagen, die Lampen hier, die hat jemand konstruiert. Und irgendjemand wechselt immer brav die Röhren aus, wenn sie kaputt sind und da hängen Menschen drin. Aber letztendlich hat Gott das Sichtbare, das Licht geschaffen und er selber ist Licht. Aber das hat ja Konsequenzen und die gucken wir uns jetzt an. Zunächst mal hier nochmal, um das zu verstärken, in ihm ist niemals nicht Finsternis. Ja, also im Hochdeutschen ist ja eine doppelte Verneinung immer eine Bejahung. Im Dialekten ist so eine Verdoppelung meistens eine Verstärkung. Also in allen Dialekten, mit denen ich bis jetzt zu tun hatte, ist das so. Ja, da werden solche Sachen gemacht. Also im Hochdeutsch wäre das natürlich hier Unfug. Aber in den das ist ja von unserem Sprachgefühl her schon drin. Und so ist es hier auch in dem Text, in dem ursprünglichen Text drin. Es ist absolut keine Finsternis in ihm. Jetzt können wir auch wieder sagen, ja, ist doch logisch, oder? Wenn der Raum jetzt hier wirklich absolut dunkel wäre, geht gar nicht, weil auf der Seite haben wir keine Rollos. Und die sind auch nicht ganz dicht. Also lichtdicht. Aber nehmen wir mal an, wir könnten den Raum absolut verdunkeln. Dann wäre hier drin Finsternis. Würde aber auch nur diese Kerze hier brennen, wäre es nicht mehr finster. Ich würde keine Einzelheiten mehr sehen, die Gesichter in der letzten Reihe sicher nicht mehr. Aber absolute Finsternis hätten wir nicht mehr. Und wenn Gott das vollkommene Licht da ist, da kann keine Finsternis sein. Ja, natürlich, wo Licht ist, da ist auch Schatten. Aber mal ganz ehrlich, auch Schatten ist keine absolute Finsternis. unter den Stühlen ist jetzt Schatten, weil die Lampen von oben leuchten. Und es ist eine Kunst, schattenfreies Licht für den OP zum Beispiel herzustellen. Da arbeiten Mathematiker dran und Ingenieure und was weiß ich, um das hinzukriegen, schattenfreies Licht hinzukriegen. Dass die Ärzte wirklich alles sehen, ohne dass da irgendwie Schatten ist. Und ja, in Gott ist praktisch keine Finsternis und das hat wiederum Folgen. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben, Pünktchen, 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 geht ja weiter, Gemeinschaft mit Gott würde wahrscheinlich, ja, das macht uns doch als Christen aus, natürlich haben wir Gemeinschaft mit Gott. Wir haben ihm eben Loblieder gesungen, wir beten, wenigstens die Tischgebete, hoffe ich mal, aber ich denke, wir beten auch öfter. Natürlich haben wir Gemeinschaft mit Gott. Jetzt geht es aber weiter. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln aber in der Finsternis. Das heißt, wir leben in dem Moment ohne Gott, aber vor allen Dingen auch, wir leben im Verborgenen. Wenn wir das behaupten, dann werden wir an unseren Früchten erkannt, hat Jesus gesagt, und dann lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Ja, wieso denn das? Na, eigentlich ergibt sich das ja schon. Wenn Gott Licht ist und ich habe Gemeinschaft mit Gott, dann bin ich im Licht. Geht ja gar nicht anders. Aber was heißt denn dann im Licht leben? Was bedeutet es dann, im Licht zu leben? Das geht ja hier weiter. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, ja, das ist wie geputzte Fensterscheiben, das ist wie im Rampenlicht stehen. Ich denke, ihr kennt das alle. Ich meine, ich weiß, dass ich nicht besonders gut Fenster putzen kann. So, wenn ich richtig Licht kriege, sehe ich immer, dass da irgendwo noch was ist, was ich eigentlich weghaben wollte. Kennt ihr das auch? Aber mal ganz ehrlich, mit unserem eigenen Leben ist es doch genauso. Wenn wir in das Licht Jesu treten, dann werden plötzlich Sachen sichtbar. Da hatten wir doch gehofft, dass wir die gut überpinselt hätten. Dann sind da plötzlich Flecken auf der weißen Weste. Ihr seht meine weiße Weste. Warum trage ich keine weiße Weste? So seht ihr die Flecken schlechter. Ja, aber das ist genau der Punkt. Wenn ich in das Licht Gottes trete, werde ich sichtbar. Sind wir sichtbar oder verstecken wir uns lieber wieder im Dunkeln? Denn sichtbar sind wir natürlich. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und selbst, ich bin bei euch alle Tage, das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt hier, ein Teenie-Mädchen, die dann sagte, ich finde das doof, wenn einer, den ich mag, immer dabei ist. Vielleicht will ich ja doch mal was tun, was dem nicht so gefällt und wenn der dann immer da ist, dann ist das furchtbar nervig. Ja, und du bist ein Gott, der mich sieht, ob das tröstlich ist oder bedrohlich, das kommt ja immer auf die Lebenssituation drauf an und auf meine Einstellung zu Gott. Und jetzt sagt Johannes, wenn du Gemeinschaft mit Gott hast, dann trittst du ins Licht, dann bist du sichtbar. Ja, wie war das mit dem Leuchter mit der Kerze auf dem Leuchter, dem Licht auf dem Leuchter oder der Stadt auf dem Berge? Die ist sichtbar. Das sind ja Beispiele, Bilder, die Jesus gebraucht in der Bergpredigt. Er sagt, ihr sollt euch nicht verstecken, ihr sollt sichtbar sein. Aber wenn ich so sichtbar bin, dann werden auch plötzlich die Dinge sichtbar, die nicht so toll sind. Ja, das geht nicht. Wenn ich einen Fleck auf der Weste habe und ich werde jetzt richtig beleuchtet hier, dann werden auch die Flecken sichtbar. Das geht nicht anders. Also es gibt heute alles Mögliche, ja, also Licht in Farben, die dann bestimmte Farben nicht, was weiß ich. Aber wenn ich in Gottes Licht trete, wenn ich ein volles weißes Licht trete, wird alles sichtbar. Auch die dunklen Flecke, auch die Schatten, da wo ich gedacht habe, ich habe einen Flecken rausgewaschen. Und dann drehte ich, vielleicht habe ich sogar im Dämmerlicht die Wäsche aufgehängt und habe ich nichts gesehen. Vielleicht war die da auch noch durch das Nasse und dann ist die trocken und gebügelt und ich habe ordentliches Licht und ich sehe, ah. Kennt das jemand? Ja, beim Wäschewaschen. Und das ist mit unserem Leben nicht anders. Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Wenn wir in das Licht Gottes treten, werden wir sichtbar. So weit, so gut oder so schlecht. Aber jetzt sagt Gott, wenn ihr sagt, ihr habt Gemeinschaft mit mir und bleibt aber im Dunkeln, sodass keiner eure Flecken sieht, dann seid ihr Betrüger. Dann seid ihr Lügner. Uff, das ist heftig, oder? Trauen wir uns, rauszukommen, sodass alle unsere Flecken sichtbar werden im Licht Gottes? Also ganz ehrlich, ich habe dann schon überlegt, will ich das wirklich? Und ich glaube, jedem von euch fallen Themen ein, die ja jetzt nicht unbedingt, wenn ich jetzt sagen würde, bitte kommt mal nach vorne und berichtet sowas, was bis jetzt keiner von euch weiß, der hier sitzt. Ich weiß nicht, ob jeder so dann mit seinen Punkten unbedingt würde kommen wollen. Werde ich auch nicht machen, denn ich glaube auch nicht, dass alles in diese Öffentlichkeit gehört. Jetzt sind aber ein paar erleichtert. Oder? Aber, also ich denke nicht, dass alle alles wissen sollten. Also wenn Gott jetzt einen Schalter umlegen müsste und jeder von uns wüsste alles, was bei allen Leuten im Kopf gerade vorgeht, wir würden alle rennen. Ja, also wir würden es nicht mehr in einem Raum aushalten. Das, von daher, okay, aber es geht ja um diese Grundhaltung. Bin ich bereit, mich in dieses Licht zu stellen? Ja, wir haben das eben so lautstark, also ich jedenfalls glaube, ich habe nicht ganz leise gesungen. Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf, strahlt inmitten der Finsternis für uns auf. Jesus, du Licht der Welt, sende uns dein Licht, mach uns frei durch die Wahrheit, die jetzt anbricht. Wenn wir im Licht Jesu stehen, bricht die Wahrheit an, aber auch die unangenehme Wahrheit. Ich meine, eigentlich vor Gott müssen wir ja nichts mehr verstecken, denn Jesus hat ja für alles bezahlt, er vergibt uns. Aber voreinander, Dietrich Bonhoeffer hat mal in einem Buch, ich glaube Gemeinsam leben, geschrieben, dass er nicht verstehen kann, dass es Menschen gibt, die zwar vor Gott ihre Schuld bekennen, das aber nicht vor Menschen beichten wollen. Also vieles, was Bonhoeffer geschrieben hat, ist gut, aber an dem Punkt würde ich ihm widersprechen. Denn dass Gott barmherzig ist, das weiß ich. Ob Menschen barmherzig sind, da bin ich mir oft nicht so sicher. Und damit wären wir bei der zweiten Seite. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, gibt es unter uns denn eine Atmosphäre, wo das möglich ist? Oder gibt es dann Menschen, die richten, die urteilen, die womöglich in meinem Fall meine Entfernung aus dem Amt fordern würden oder die können wir eine Atmosphäre schaffen, in der das möglich ist? Eine Voraussetzung, und damit kommen wir dann interessant zu dem, was weiterkommt, den Punkt überspringen wir mal, ja, sichtbar leben, das hatten wir. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Ja, wenn wir sichtbar, erkennbar, ehrlich untereinander sind. Ich habe zweimal eine psychosomatische Reha mitgemacht nach einem Burnout. Und ich habe in keinem christlichen Kreis erlebt, dass so schnell Gemeinschaft wächst wie da. Warum? Ganz einfach, wenn man da in so einer Kleingruppe sitzt, da braucht keiner was vorzuspielen, weil wenn wir keine Probleme hätten, wären wir nicht da. Einmal habe ich erlebt, in zwei Rehas habe ich einmal erlebt, dass jemand am Anfang was vorspielen wollte. Dann haben wir alle geschmunzelt und haben gesagt, das ist nicht nötig, denn hier sitzt keiner, der mit allem klarkommt. Dann wären wir nämlich nicht hier. Aber komischerweise in christlichen Kreisen, also hier sitzt auch keiner, der mit allem klarkommt. Und ich meine jetzt nicht nur hier vorne, sondern auch hier im Raum. Wir haben alle unsere Grenzen. Wir haben alle unsere Flecken auf der weißen Weste. Sonst wäre die Bibel nicht wahr. Und trotzdem versuchen wir hier, die Fassade aufrechtzuerhalten. Aber eben teilweise auch, weil wir vielleicht schon oft genug erlebt haben, wie damit umgegangen wird, wenn einer tatsächlich mal die Maske abnimmt, wenn einer wirklich mal das Rollo hochzieht und wird durchblicken können, das Visier öffnen können, die Bilder nehmen, wie ihr wollt. Wenn einer tatsächlich mal in seine Dinge reingucken lässt. Von daher hat das Ganze zwei Seiten. Hier in unserem Text geht es darum, dass Johannes sagt, Leute, steht zu dem, was in eurem Leben ist. Tretet ins Licht. Und das macht auch der Brief die Fortsetzung weiter, macht es deutlich, dass es genau darum geht. Tretet ins Licht, lasst eure Macken erkennen und hört auf, euch zu verstecken. Wenn ihr das lebt, dann entsteht Gemeinschaft. Wenn wir darüber nachdenken, dass wir Gemeinschaft fördern wollen, dann überlegen wir, wann wir den nächsten Gottesdienst mit Mittagessen machen. Hier lachen ein paar. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Wenn wir Gemeinschaft schaffen wollen, dann müssten wir mal nicht einen Zeugnisgottesdienst machen, sondern einen Beichtgottesdienst. Und es darf nur derjenige kommen, der auch was von sich erzählt. Die anderen bleiben an dem Tag zu Hause. Da wächst Gemeinschaft. Oder wir fliegen auseinander, entweder oder. Aber Jesus sagt hier in seinem Wort, dass dann Gemeinschaft wächst, wenn wir ins Licht treten, wie er im Licht ist. So haben wir Gemeinschaft untereinander. Was heißt das für uns? GLK, 1, 2, 3, alle da, bis auf Clarissa. Was heißt das für unsere Planungen, für unsere Überlegungen? Wir wollen ja Gemeinschaft fördern. Was heißt das für die Zukunft? Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Da will ich jetzt nicht zu viel sagen, weil das ist die Fortsetzung. Das wird die nächste Predigt, weil wenn ihr weiterlest im ersten Johannesbrief, kommt dazu ja noch mehr. Das ist also jetzt sozusagen der Übergang zum nächsten. Aber einige Gedanken trotzdem. Jesus hat doch bezahlt. Egal was kommt, egal was wir auf den Tisch bringen, es ist bezahlt. Die Folgen unserer Schuld, die sind oft nicht weg. Ja, das sind eben genau diese zwei Dinge, können wir in der Bibel sehen. Abraham, dem ist mit Sicherheit vergeben. Ja, wenn der sogar Jesus begegnet ist, er ist beim Vater, er ist gerettet, aber sein Kleinglaube hat Folgen bis heute. Führt bis heute zu Krieg zwischen Ismael und Isaak. Ich hoffe nicht, dass meine Fehltritte in 4000 Jahren noch zu Kriegen führen. Aber dafür bin ich auch nicht bedeutend genug, zum Glück. Ja, aber versteht ihr, was ich sagen will? Der Abraham ist bei Gott, dem ist vergeben, alles in Ordnung. Aber seine Schuld hat Folgen bis heute, bis 4000 Jahre später. Oder auf dieses Thema sensibilisiert worden bin ich von einem Alkoholiker, einem trockenen Alkoholiker, gläubig. Und er war bei uns mit auf einer Jugendfreizeit, hat aus seinem Leben erzählt. Und dann hat jemand so gefragt, nein, in der Bibel steht doch, wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Warum kannst du dann nicht mehr kontrolliert trinken? Ja, also ich denke, ihr wisst es, wenn ein Alkoholiker trocken ist und er fängt wieder an, der fängt da an, wo er aufgehört hat. Der fängt nicht von vorne an. Also vielleicht nicht vom ersten Schluck an, aber nach ein, zwei Wochen ist der da, wo er ausgestiegen war. Und der Willi, so hieß er, hat auch ein Buch geschrieben, auch mit Klarnamen über seine Geschichte, deswegen darf ich das ruhig sagen. Der Willi war als im Höhepunkt oder Tiefpunkt seiner Karriere, brauchte der, um aus dem Bett zu kommen, 2, 3 Flaschen Bier und eine große Flasche Schnaps. Dann konnte er aufstehen. Die hat er immer abends schon ans Bett gestellt. Ja, sagt, die erste Flasche Bier, davon ist natürlich mehr im Bett gelandet als in der Kehle, weil er so gezittert hat. Die zweite Flasche ging dann schon ein bisschen besser, dann die dritte und den wertvollen Schnaps, wo er dann richtig, den hat er erst aufgemacht, wenn er einigermaßen schon wieder ruhiger war. Und die erste Hälfte im Liegen, dann hat er sich aufgesetzt, dann hat er die Flasche leer gemacht und dann war er fit für den Tag. Musste natürlich im Laufe des Tages immer wieder nachtanken, klar. Und nach seinem zweiten Selbstmordversuch ist er dann also zum Glauben gekommen und hatte mehrere Entziehungskuren gemacht, war immer wieder rückfällig geworden. Und dann hat er wirklich erlebt, dass Jesus ihn befreit hat. Und er sagt, mir ist vergeben und ich gehöre zu Jesus, aber die Folgen meiner Taten hat Jesus nicht weggenommen. Deswegen gehört dazu, dass ich nicht mehr kontrolliert trinken kann, dass meine Leber kaputt ist und so weiter. Aber Jesus hat bezahlt. Es ist vergeben. Wir dürfen ins Licht treten. Und das ist ja jetzt auch nochmal erschreckend. Das wird eigentlich nach dem Text hier erst wirksam, wenn wir ins Licht treten. Ich meine, ich muss nicht jedes Ding in die Öffentlichkeit. Es geht erstmal darum, dass ich in der Gegenwart Jesu ins Licht trete. Da müssen nicht unbedingt Menschen da sein. Aber solange wir Dinge leugnen, da bleiben wir beim Beispiel des Alkoholikers, solange der seine Sucht leugnet, säuft er weiter. Wenn wir unsere Fehler leugnen, werden wir es immer wieder machen. Erst wenn ich sage, ja, ich habe damit ein Problem, dann können wir das Ding auch angehen, dann empfangen wir Vergebung von Gott und dann können wir auch daran arbeiten, dass sich was ändert. Deswegen ist es so wichtig, dass wir zuerst natürlich vor Gott selbst ins Licht treten und dann auch aufhören, einander irgendetwas vorzuspielen. Die Schwierigkeit ist natürlich, wer als erstes anfängt, geht das größte Risiko ein. Wie werden die anderen reagieren? Also ich muss sagen, ja, ich sage es mal so salopp, bitte nehmt es mir nicht übel. Jesus war ja ganz schön mutig, als er gesagt hat, wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ein Heuchler und die Frau wäre gestorben. Ich meine, dass keiner ohne Sünde war, das wusste Jesus ja. Aber ein Heuchler und die Frau wäre gestorben. Ein Heuchler und der sich als erstes öffnet, wird gesteinigt. Ja, also ich meine, ich kriege da bei dem Gedanken Angst. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber erster Schritt, wenn uns das bewusst wird, wenn wir echte geistliche Gemeinschaft wollen, wer die nicht will, dann ist das Ding sowieso schon durch, aber wer die will, wer echte geistliche Gemeinschaft will, wenn wir das wollen, müssen wir an diesem Thema arbeiten. Echt und ehrlich voreinander sein. Und das heißt auch eine Atmosphäre zu schaffen, wo das möglich ist. Und das eine wird nicht ohne das andere funktionieren. Nach dem Motto, wir lassen alle mal unsere Masken auf, bis die Atmosphäre geschaffen ist und dann öffnen wir uns. Das wird nicht funktionieren. Denn diese Atmosphäre bekommen wir nur, wenn Einzelne anfangen. Und ich habe da keinen Masterplan dafür, dass ich jetzt sage, so die und die und die Schritte müssen jetzt folgen. So eine grobe Idee habe ich schon, geht auch weiter. Wie gesagt, die nächste Predigt hat ja nochmal damit zu tun. Aber ich wünsche mir, dass wir das erstmal alle aufs Herz nehmen, dass wir es ins Gebet nehmen, dass wir dran arbeiten und dass wir uns bewusst machen. Ja, in der psychosomatischen Reha war das völlig klar, wir sind alle hier, weil wir Probleme haben, sonst wären wir nicht hier. Aber liebe Leute, dasselbe gilt hier auch. Wer überhaupt keine Probleme hat, keine Sünde, kein Versagen, keine Schwachstellen im Leben, der ist hier falsch. Der braucht ja Jesus nicht, wozu? Sondern wir sind hier, weil das gilt, was Paulus sagt, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Da ist keiner, der vor Gott so bestehen könnte, wie er ist. Könnt ihr Römer 3 nochmal nachlesen. Und somit heißt es, lasst uns dran arbeiten. Ich wünsche mir diese Gemeinschaft. Denn in der Reha war natürlich keine geistliche Gemeinschaft möglich, weil gläubig waren nur die wenigsten. Mit ein paar hatte ich sogar da sehr gute geistliche Gemeinschaft auch. Aber mit der Mehrheit natürlich nicht. Aber wir können beides haben, die menschliche Gemeinschaft und die geistliche. Und wäre das nicht cool? Also ich wünsche mir das. Ich habe letztens mal nachgedacht, weil mir mit Schrecken aufgefallen ist, dass ich noch 7 Jahre Arbeitszeit habe, so Gott will, und ich gesund bleibe und ihr mich nicht irgendwann in die Wüste schickt oder was auch immer. Und dann habe ich so gebetet, Herr, was willst du in den 7 Jahren erreichen? Und das ist, sage ich mal, der erste Punkt auf meiner Liste. Ich wünsche mir, dass wir echte geistliche Gemeinschaft haben miteinander. Lasst uns beten. Herr, danke, dass wir in dein Licht treten dürfen. Danke, dass du sowieso siehst, was los ist. Aber du weißt auch, wo wir einander Dinge vorspielen, wo wir Angst haben. Angst voreinander oft auch. Herr, du hast uns das zugesagt, dass Gemeinschaft da entsteht, wo wir ins Licht treten. Und ich möchte dich bitten, dass du uns dabei hilfst, und zwar auf beiden Seiten. Hilf uns, dass wir als Gemeinde, als Gemeinschaft eine Atmosphäre schaffen, in der das möglich ist, in der jemand das Visier öffnen kann, die Maske abnehmen kann, ohne angegriffen und ohne verurteilt zu werden. Und schenke, dass wir den Mut haben, das dann auch zu tun. Ich weiß nicht, was der erste Schritt sein muss, Herr, aber du bist Herr deiner Gemeinde, du hast die meiste Erfahrung mit Gemeindearbeit überhaupt, und ich bitte dich, dass du uns an die Hand nimmst und auf diesem Weg führst und leitest. Schenke, dass wir Orte haben, vielleicht die Hauskreise, vielleicht Arbeitskreise, vielleicht irgendwas anderes, aber dass wir Orte haben, wo wir das leben können. Amen.